Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Bert van Rosebecke vom Zentrum für europäische Politik. Das ist eine europapolitische Denkfabrik mit Sitz in Freiburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Heinlein.
Viel Dramatik, lange Verhandlungen in Brüssel, wir haben es gerade noch einmal gehört. Ist das alles aus Ihrer Sicht nur Theaterdonner? Das Happy End ist bereits geschrieben?
Naja, solche Verhandlungen und insbesondere wenn es um den Haushalt der EU geht, die ja nur alle 7 Jahre verhandelt wird, das sind immer Pokerspiele, das dauert immer lange, das wird immer auch sehr emotional. Aber ich glaube, dieses Mal sehen wir doch so etwas wie eine Offenbarung. Ja. Es entlädt sich eigentlich all das, was sich über die Jahre aufgestaut hat, an unterschiedlicher Auffassungen darüber, wie die Eurozone regiert wird und was die Europäische Union für die Mitgliedstaaten überhaupt sein soll.
Ja. Steht die EU, wenn ich Sie richtig verstehe, also auf diesem Gipfel durchaus am Scheideweg? Steht in Brüssel in diesen Tagen auch der europäische Gedanke, Solidarität, Zusammenarbeit auf dem Prüfstand?
Soweit würde ich nicht gehen, aber dass die EU als solche am Scheideweg steht, das ist, glaube ich, unbestritten. Das Paket, das auf dem Tisch liegt, ist eine enorme Änderung gegenüber all das, was wir in den letzten 10 Jahren schon an Krisenmaßnahmen hatten. Und das waren ja auch nicht wenige. Jetzt soll die EU massiv Schulden aufnehmen, jetzt soll Geld als Zuschuss, also letztlich verschenkt werden, wenn man so will. Es wird im Großen und Ganzen auf wirtschaftspolitische Auflagen verzichtet oder die werden zumindest abgemildert. Also viel weiter gehen das alles, was wir in den letzten Jahren im Rahmen des ESM etwa gesehen haben. Und dass das zu großen Diskussionen sehr, sehr, sehr grundlegender Art führt, wo es letztlich auch um Vertrauen geht. Ja. Das ist logisch, das ist normal, aber das macht die Sache natürlich extrem schwierig.
Sie sagen in Ihrer ersten Antwort, es entlädt sich jetzt, was sich in vielen Jahren angestaut hat. Was hat sich denn angestaut?
Je nach Perspektive, wenn wir mal anfangen mit Nordeuropa, die sparsamen 4 oder 5. Ja, ich glaube, in diesen Ländern gibt es ein Gefühl, das auch durchaus mit bestimmten Fakten unterlegbar ist, dass der Süden Europa Reform unwillig ist und dass es letztlich, mit vereinfacht gesagt, um eine Art Subventionierung des Süden geht. Ja, da werden Vergleiche auf den Tisch gelegt. Die Lebensarbeitszeit ist etwa in den Niederlanden deutlich höher als in Europa. Gleichzeitig ist das Vermögen in Südeuropa, wenn es denn so richtig gemessen wird, höher als im Norden. Man empfindet es letztlich als unfair, Geld nach Süden zu verteilen. Und andersrum denkt man im Süden, wir werden bevormundet von reichen Nordeuropäern und wir wollen nicht gesagt bekommen, welche Reformen wir durchführen sollen. In so einer Lage ist es natürlich sehr schwierig, politische Kompromisse zu finden, die jeder einzelne Politiker auch zu Hause bei den nächsten Wahlen auch verkaufen kann.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Welche Rolle spielen denn innenpolitische Erwägungen bei diesen harten Verhandlungen, bei diesem Nervenkrieg? Der Niederländer Mark Rutte etwa, der steht ja kurz vor Wahlen.
Ja, die spielen eine Rolle, die spielen immer eine Rolle in Europa. Wenn sie 27 Staaten haben, gibt es immer irgendeinen Staat, der demnächst Wahlen hat. Das spielt eine Rolle, das ist normal, das würde ich nicht überschätzen. Es gibt hier und da dann Äußerungen, die sagen, der Europäische Gipfel oder Europäischer Rat ist durch die Einstimmigkeit unregierbar geworden, weil immer jemand durch diese anstehenden Wahlen letztlich wenig Kompromisse eingehen kann. Das halte ich für vorgeschoben. Die Probleme sind sehr grundlegend, sind hausgemacht und es wird sehr schwierig werden, eine überzeugende, dauerhafte Lösung zu finden.
Sie haben die Grüppchenbildung innerhalb der Europäischen Union gerade beschrieben. Nord gegen Süd, Ost gegen West, Arm gegen Reich. Ist diese Gruppenbildung fix oder verlaufen die Fronten je nach Konflikt da eher fließend?
Die Gruppenbildung war ja bis vor wenigen Monaten noch ganz anders. Die deutsche Bundesregierung war bis vor wenigen Monaten durchaus auf der Seite dessen oder deren Gruppe, die wir jetzt die sparsamen 4 oder 5 nennen. Also die Richtungsänderung der Bundesregierung mit Frankreich mitzugehen und diese Zuschüsse vorzuschlagen, das hat natürlich eine sehr große Änderung bewirkt. Der Brexit genauso. Stellen Sie sich vor, wir würden diese Gespräche jetzt mit Großbritannien am Tisch führen. Ja, ich glaube, da wären wir gar nicht so weit gekommen und da würden wir eher jetzt über die britische Regierung reden als über die holländische. Also es gibt eine gewisse Änderung, vor allem durch die Änderung der Bundesregierung in der Meinung, aber ansonsten denke ich, dadurch, dass die Nettozahlerposition in der Europäischen Union doch über die Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, doch relativ fix sind, ja, gibt es einfach eine Gruppe von Nettozahlern, die aufmucken und sagen, liebe Leute, wenn wir dauerhaft Geld Geld transportieren müssen, dann wollen wir dafür eine Gegenleistung sehen. Das finde ich gar nicht so abwegig, die Idee zu sagen, wir geben gerne Geld. Und wenn wir so viel Geld geben, wie wir es derzeit machen wollen, dann wollen wir auch tatsächlich wirtschaftspolitische Reformen sehen, um sicherzustellen, dass das eine einmalige Sache bleibt.
Mhm. Diese Gruppe der Nettozahler, das sind ja nicht nur diese 4 oder 5, die sich jetzt als frugal bezeichnen. Passt denn dieses Adjektiv oder muss man die eher als sparsam oder zumindest oder vielleicht sogar als geizig beschreiben?
Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es wirtschaftspolitische grundlegende Unterschiede gibt zwischen diesen 4, 5 Ländern und einigen Ländern in Südeuropa. Da darf man natürlich auch nicht alle in einem Topf werfen. Es sind natürlich auch Sonderinteressen mit dabei. Schauen Sie sich Schweden und Dänemark an, das sind nicht Euro-Staaten. Die haben den Euro ja eben nicht übernommen. Das Reformpaket, das derzeit diskutiert wird, ist im Kern ein Paket für die Eurozone. Das Problem ist natürlich die Corona-Krise, aber wir brauchen ein Paket, so ist die Überzeugung, für die Eurozone. Und diese Nicht-Euro-Staaten werden damit reingezogen und sind dann auch noch Nettozahler. Das ist natürlich für den Osten Europas eben nicht der Fall. Ja. Man kann nicht alles in einen Topf werfen. Jedes Land hat seine eigenen nationalen Interessen. Aber am Ende des Tages ist unser Hauptproblem in Europa, dass wir eine Verfestigung wirtschaftlichen Problemen haben. Der Norden schafft es gut in der Eurozone, der Süden schafft es weniger. Und es fehlt grundlegend an Vertrauen in der Reformwilligkeit anderer Staaten und zusätzlich auch noch in der Europäischen Kommission.
Fehlt es auch an Vertrauen, Herr van Rosebecke, in den deutsch-französischen Motor? Denn es fällt ja auf, dass die kleinen Länder sich jetzt zusammenschließen zu diesem Grüppchen und dann gegen Deutschland, gegen Macron und Merkel Front machen.
Ja, dieser Motor hat sicher sehr viel an Überzeugung verloren. Das ist, wenn nicht peinlich, dann doch schon sehr überraschend für Frau Merkel und Herrn Macron, dass ihren Vorschlag jetzt auf so viel Gegenwehr stößt. Das ist vorher bekannt gewesen, wie diese Länder sich verhalten. Holland hat jetzt über die letzten 2 Jahre immer wieder an sehr vielen Punkten Bescheid gegeben, dass sozusagen hier es eine sehr schmerzliche Linie ist, die hier überstritten wird. Wir haben auch noch andere Gruppen, die hanseatische Gruppe mit deutlich mehr mitgestartet. Also man weiß schon, dass im Norden der Eurozone, im Norden Europas sehr viel Widerstand da ist. Und unterm Strich hat man, glaube ich, schon unterschätzt, ja, wie weit diese Gruppe gehen will, wie aufmupfig die sind. Und es ist sehr vieles im Fluss. Es entleert sich sehr vieles. Die Überzeugungskraft Deutschland-Frankreich zusammen ist definitiv nicht mehr so vorhanden, wie sie vor wenigen Monaten noch so war.
Ist es vor diesem Hintergrund, den Sie gerade schildern, ein Vorteil oder ein Nachteil derzeit in Brüssel, dass Deutschland mit der veränderten Rolle als größtes EU-Land jetzt aktuell die EU-Ratspräsidentschaft innehat?
Ja, ich glaube, man darf die Rolle der Ratspräsidentschaft auch nicht überschätzen. Bei den Dossiers, die jetzt am Tisch liegen, brauchen wir Einstimmigkeit. Da wird Deutschland auch zu Recht die politische Meinung der Bundesregierung auch versuchen durchzusetzen. Der ehrliche Makler am Tisch ist an dem Tisch hier vor allem Louis Michel, der Präsident des Europäischen Rates. Deswegen würde ich es in diesem Kontext nicht überbewerten. Die Rolle der deutschen Ratspräsidentschaft sehe ich mehr in der täglichen Gesetzgebung, die dann im Ministerrat stattfindet.
Im Deutschlandfunk heute Mittag Bert van Rosebecke vom Zentrum für Europäische Politik. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören in schöne Freiburg.
Gern geschehen, Wiederhören.